Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Längst haben die großen Medien ihre Corona-Berichterstattung auf Meldungsplatz 2 oder 3 verlegt. Erstens, weil es Wichtigeres gibt. Die katastrophalen Zustände in der türkisch-griechischen Grenzregion zum Beispiel, aber auch, weil längst in der Bevölkerung der Das-ist-mir-alles-zu-viel-Panikmache-Reflex um sich greift. Haben die Medien insgesamt jetzt eigentlich Panik gemacht oder einfach nur sachlich informiert? Und wo verläuft da eine objektiv messbare Grenze? Pflückt unsere Medienkolumnistin heute auseinander diesen Sachverhalt. Außerdem kleines Update in Sachen AfD-Werbung auf Android-Geräten. Aber wir beginnen mit der Neuerfindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor 2 Jahren, heute genau vor 2 Jahren, haben die Menschen in der Schweiz per Volksabstimmung entschieden, nein, die Rundfunkbeiträge werden nicht abgeschafft. Das war damals die Forderung der No-Billag-Kampagne. Heißt also, ja, wir wollen, dass uns die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG weiter mit Programm versorgt. Ein klares Bekenntnis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Verbunden war diese Abstimmung damals mit der Forderung nach Reformen, was die SRG auch sich vornahm und eine ganz grundsätzliche Überarbeitung der Senderstruktur und der Inhalte versprach. Jetzt sind 2 Jahre vorbei. Ob und was sich getan hat in der Schweiz, Dietrich Karl Meurer hat recherchiert.
Vor der Abstimmung hatten die Schweizerinnen und Schweizer intensiv diskutiert über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seine Programminhalte, die Kosten und so weiter. Dann das klare Bekenntnis. Fast 72% stimmten für die Beibehaltung der Rundfunkgebühren. Das so deutliche Ergebnis überraschte selbst bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, erinnert sich der heutige Direktor für Entwicklung und Angebot Bakel Walden. Doch
gleichzeitig war das jetzt kein Danke und weiter so, sondern für uns auch ein Auftrag, trotzdem für eine Veränderung, uns weiterzuentwickeln.
Mit dem Rückenwind aus der Abstimmung machte sich die SRG an grundlegende Reformen.
Das bedeutet zum einen mehr auf Eigenproduktion setzen, also uns auch mehr differenzieren im Angebot. Das zweite Thema war natürlich ein Spar- und Effizienzprogramm, um Dinge auch zu verändern im Bereich Finanzen. Und das dritte war auch Kooperationen, dass wir mit den privaten Anbietern besser zusammenarbeiten, denn allein in einer medialen Wüste zu sein, das bringt uns auch nichts.
Obwohl die privaten Mitbewerber als Konkurrenten gesehen werden, hat man mit ihnen zum Beispiel gemeinsam eine App entwickelt, mit der sich sowohl kommerzielle als auch öffentlich-rechtliche Radiostationen hören lassen. Auch stellt die SRG den privaten Programminhalte zur Verfügung. Ein Reformziel war zudem, die Transparenz zu erhöhen, um letztlich zu erreichen, dass sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die Gebühren auf Dauer akzeptiert werden. Bakel Walten erläutert, durch mehrere Maßnahmen habe man die Transparenz bereits erhöht.
Das eine ist, im Transparenz zu sein, wirklich auch Daten, Zahlen, Statistiken zu veröffentlichen. Und wir öffnen aber auch die Gebäude für Touren hier vor Ort. Zaun ist abgebaut, die Leute können auch vor Ort mit in die Sendungen, die können mitdiskutieren. Hallo SRF ist ein Beispiel, Diskussionsformat mit verschiedenen Redaktionen. Also der Austausch ist wichtig auf Augenhöhe.
Das am meisten diskutierte Reformprojekt des öffentlich-rechtlichen Schweizer Rundfunks ist das Sparen. Angesichts von sinkenden Werbeeinnahmen und einer schon vor der Volksabstimmung beschlossenen Senkung der Empfangsgebühr. Das Sparvolumen beträgt 80 Millionen Franken innerhalb von 2 Jahren. Dafür wurden bzw. werden noch Standorte zusammengelegt, Budgets gekürzt und Stellen gestrichen. Das alles, während die SRG an den meisten Programminhalten festgehalten hat und Angebote für junge Menschen sogar ausbaut. Dies werde für die Belegschaft ein Problem, sagt die Redakteurin und Co-Chefin der Journalistengewerkschaft SSM, Priscilla Imboden.
Das hat zur Folge, dass der Druck auf die Mitarbeitenden steigt und dass man versucht, möglichst das Gleiche zu bieten mit weniger Personal. Das ist natürlich längerfristig nicht möglich und wir fordern deshalb, dass auch im Programm parallel zum Personal abgebaut wird.
Die Situation nehme die Unternehmensführung des Schweizer Radio und Fernsehens durchaus wahr, sagt Bakel Walten.
Also ist klar, wir können jetzt nicht mit dem gleichen Budget den gleichen Umfang machen. Das ist logisch. Wir schauen jetzt auch aufs Angebot, wie alle anderen Medienunternehmen auch. Und das bedeutet, einen Ausgleich zu haben, sowohl in Struktur, aber irgendwo auch weniger zu machen.
Grundsätzlich sieht sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz auf dem richtigen Weg. Die Abstimmung über die Rundfunkgebühren bezeichnet SRG-Entwicklungsdirektor Bakel Walden als reinigendes Gewitter.
Auch dann Reformbemühungen umzusetzen, Drive zu haben, Enthusiasmus zu haben. Und wir haben das Unternehmen nochmal ganz neu kennengelernt und stehen jetzt besser da und gestärkter da als vor der Abstimmung.
2 Jahre nach der No-Billag-Abstimmung, Dietrich Karl-Meuer berichtete. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber allein die rot blinkenden Pünktchen auf den Live-Update-Seiten der Online-Medien versetzen mich in einen leicht erhöhten Alarmzustand. Live-Corona-Updates in Sachen Verbreitung in Deutschland, in Sachen Neuinfektionszahlen. Die Zahl der Wiedergenesenen ist auf vielen Seiten eher in den letzten Zeilen zu finden. Kleines Update: von den weltweit knapp 95.000 Infizierten sind 51.000 schon wieder gesund. Eine gute, eine beruhigende Nachricht. Und genau hier beginnt die mediale Gratwanderung. Welche Infos führen zu Panik? Welche zu Leichtsinn? Welche Schlagzeilen sprechen sachliche Warnungen aus und welche schüren Angst? Unsere Kolumnistin hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Unsere Medienagenda hat erhöhte Temperatur, seitdem das Virus Italien und damit nun auch endgültig alle deutschen Titelseiten erreicht hat. Die Nachrichten befinden sich hierbei in einem widersprüchlichen Modus der Aufmerksamkeitsökonomie. Einerseits versuchen sie aufzuklären, zu informieren und zu warnen, wo es notwendig ist. Andererseits wollen sie keine Panik verbreiten. Eine medienethische Herausforderung. In dem Moment, wo ich zum Beispiel vor den Gefahren der Tröpfcheninfektion warne, erzeuge ich Angst vor niesenden Mitmenschen. Aber das ist ja gerade der Sinn einer Warnung, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, das sie schützt. Verbreite ich damit schon Angst? Ein interessantes Beispiel, um die delikate Balance zwischen Aufklären, Mahnen, Warnen, Angst schüren und Angst ausnutzen zu veranschaulichen, ist die dieswöchige Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In dieser einen Ausgabe waren 8 Artikel rund um den Virus mit folgenden Schlagzeilen zu finden. Die Börse in Corona-Panik. Das Virus bedroht unseren Wohlstand. Corona-Verlust erinnert an Finanzkrise. Absage an die Zerstreuung. Lieber im Hotel als zu Hause schlafen. Angriff auf die Italianita, Klammer auf, da ging es darum, dass das Virus die italienische Lebensart in Frage stellt, Klammer zu. Und als letztes ein Artikel mit der Überschrift: Man kann nicht vorsichtig genug sein. So geballt klingt das selbst für eine pragmatisch gelassene Zeitung wie die FAS doch etwas aufgeregt, aber die Artikel selbst waren sachlich, informativ und höchst relevant. In dem medialen Klima liest es sich jedoch wie ein Best-of der German Ängste. Und das Problem bleibt auch immer ein strukturelles, für das die FAS nicht einmal was kann. Die Angst aus der Schlagzeile hat im Hypothalamus des Lesers schon einiges in Gang gesetzt, bevor die Fakten aus dem Text mit Besonnenheit nachrücken können. Mit dem Triggern unseres Hirns kennt sich ja auch die Bild zweifelsohne aus. Erwartbar arbeitet sie mit dem Nachrichtenwert Angst. Letzte Woche war an 5 Tagen das Virus auf ihrer Titelseite. Um der nachrichtlich ausgeschlachteten Emotion dennoch journalistische Sachlichkeit vermeintlich entgegenzuhalten, folgen die Tage Zahlen, sehr, sehr viele Zahlen. Und diese dienen als Faktensimulation. Wir haben Opferzahlen, Todeszahlen, Infektionszahlen, Krankheitsfälle, Inkubationszeiten, Quarantänefälle, Fluggastverkehrszahlen, Zugfahrtstatistiken und Atemmaskenbestände werden uns präsentiert wie aus einem Spielkartenquartett über die 4 apokalyptischen Reiter. Tickern ist die mediale Form der Stunde. Es wird über den Virus getickert, als handle es sich um ein Fußballspiel von der Dauer einer Präsidentschaftswahl. Bild, Welt, Spiegel, Fokus haben alle natürlich einen Ticker. Ja, sogar die Super-ILO berichtet minutengenau über die ersten Infektionen in Brandenburg. Es stellt sich die Frage, wie sinnvoll das Vermelden jeder neuen Infektion wirklich ist. Denn es vermittelt lediglich eine protokollarische Unmittelbarkeit und inszeniert eher das Informieren, als tatsächlich zu informieren. Informationslosigkeit lässt sich während bedrohlich wirkender Situation aber nur schwer aushalten, weshalb wir diesen Nachrichtenstrom unbewusst gleichermaßen beruhigend wie beunruhigend empfinden. Der Ticker reduziert die Ängste, die er gleichzeitig erzeugt. Und das ist das ganze Dilemma von Journalismus in Krankheitszeiten. Die Nachrichten bestimmen nicht, was wir denken sollen, aber sie sagen uns, worüber wir nachdenken sollen, heißt es ja in der Medienwissenschaft. Wenn sie also permanent jede mikroskopische Regung des Virus vermelden, beschäftigen wir uns auf neurotischere Art und Weise mit ihm. Das heißt, selbst wenn Medien sachlich berichten, macht uns alleine die schiere mediale Omnipräsenz schon Sorgen. Aber wenn die Informationen uns nur beruhigen würden, würden wir uns offenbar nicht mehr so fleißig wie jetzt unsere Hände waschen. Die publizistische Herausforderung ist also, uns auf eine pragmatische Art, wohldosiert, Angst zu machen. Irgendwo zwischen publizistischer Homöopathie, Tickern als Nachrichtenplacebo und tagesaktueller Adrenalinspritze.
Also fassen wir zusammen, vielleicht tut's insgesamt mal ein bisschen mehr Ticker-Abstinenz.
Medias Res. Drei Fragen an...
Ich bin Linda Kruse, Game Designerin und Geschäftsführerin von The Good Evil.
Was läuft gut in den Medien?
Besonders begeistert tut mich die rasante Entwicklung, gerade bei uns in der Computerspieleindustrie, was da jetzt an neuen Techniken auf den Markt kommt, an neuen Möglichkeiten und Chancen als Spieleentwickler, das alles voranzubringen, also die Welt, wie wir mit Medien umgehen, unsere Kommunikationsmöglichkeiten miteinander, die Entwicklung sehe ich sehr positiv.
Was läuft schlecht in den Medien?
Schlecht finde ich, dass halt an vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen in Deutschland, die Leute sehr konservativ misstrauisch neuen Medien gegenüber sind, dass halt Fortschritt blockiert wird und uns das im internationalen Vergleich in den Rückstand bringt.
Und bei Ihnen?
Unsere Entwicklung, also bei mir, sehe ich eigentlich sehr positiv, weil mein Ziel eben ist, die Welt mit Spielen zu verbessern und ich das Gefühl habe, bei den Spielen, die wir bis jetzt gemacht haben und auch in nächster Zeit umsetzen, die wir schon planen, dass wir damit diesem Leitsatz weiter folgen können und schrittweise wirklich schaffen, die Welt zu verbessern.
AfD-Werbung per Wischgeste. Darüber haben wir vor 4 Monaten berichtet hier in Medias Res. Es ging um den Newsfeed Discover, den Google den Nutzern seiner Android-Geräte anbietet und wo neben seriösen Nachrichtenseiten auch die gar nicht mal so journalistischen Inhalte von AfD kompakt angeboten wurden, sprich Pressemitteilung der AfD. Nun zeigt sich, das war gar kein Versehen oder algorithmischer Einzelfall. Google Discover verbreitet systematisch Beiträge extrem rechter Färbung. Die Recherchen von Michael Borgers.
Für einige Menschen in Deutschland steht fest, der Spiegel verbreitet Lügen, der Deutschlandfunk ist zu links und zu grün. Die beiden sind, wie viele andere Redaktionen auch, sogenannte Mainstream-Medien. Die vermeintlich echten Wahrheiten bieten ihnen andere. Medien wie Eigentümlich Frei, vor mehr als 20 Jahren als monatliche Zeitschrift gestartet und längst auch im Internet präsent. Wissenschaftler rechnen die Macher der neuen Rechten zu. Und die Welt, die sie zeichnen, ist schwarz-weiß. In ihrer Selbstdarstellung heißt es, man sei das Magazin für Klimaskeptiker, Raucher oder Medienopfer. Nicht gemocht werde man dagegen von Öko-Faschisten, Gender-Mainstreamern oder Politikern. Entsprechend ordnet Herausgeber und Chefredakteur André Lichtschlag die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen so ein.
Das war ein unglaubliches Aufatmen, eine unglaubliche Befreiung, ein Jubel geradezu in den sozialen Medien, bei denen, die noch irgendwie bürgerlich und klar denken können. Aber dann kam die Reaktion
seitens des Mainstreams, seitens der etablierten Politik.
Politischen und medialen Establishments eben.
Das mediale Establishment und Eigentümlich Frei. Ein Ort, wo sich beide begegnen, ist Google Discover. So heißt der Newsfeed des Internetgiganten. Ein Angebot für Milliarden Nutzer von Android-Geräten weltweit, von Smartphones und Tablets. Teilweise schon voreingestellt von Google. Anders als bei Google News ist das Angebot ausdrücklich kein journalistisches. Discover speist sich aus den persönlichen Interessen, bietet auch Kochrezepte oder Musikvideos an. Und eben Seiten wie Eigentümlich Frei, die auf Google News keinen Platz finden. Besonders deutlich wurde das im Zuge der Diskussion um die Umweltsau-Satire des WDR. Nicht nur etablierte, auch zahlreiche rechtsalternative Medien setzten sich mit dem Thema auseinander und erscheinen damit im Android Newsfeed. Seiten wie das Blog Science Files, dem ein Gericht jüngst attestiert hat, aktiv mit populistischen und rechten Milieus vernetzt zu sein. Milieus, die auch das AfD-eigene Portal AfD Kompakt bedient, ebenfalls regelmäßig auf Discover vertreten. Genau wie immer wieder selbst erklärte Meinungsmacher der neuen Rechten, die auf YouTube, das ebenfalls zu Google gehört, Andersdenkende angreifen und Halbwahrheiten verbreiten. So wie in diesem Video über eine von Rechten organisierte Demonstration vor dem WDR in Köln, in dem der Macher zudem genau erklärt, wie er YouTube manipulieren wolle.
Wir werden probieren, Werbung reinzuschalten. Das hat nichts mit großen Verdiensten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir den Algorithmus versuchen, von dieser Plattform, und ich will hier gar keinen Namen nennen, von was für einer Plattform, jeder weiß es, eben zu verbessern und dass das im Ranking nach oben geht.
Denn offiziell hat YouTube der Desinformation den Kampf angesagt, erklärt immer wieder, zig Millionen Videos, Kanäle und Kommentare gelöscht zu haben. Auf eine Anfrage des Deutschlandfunks hat Google nicht reagiert. Bei einer Anfrage im November hatte das US-Unternehmen auf seine Richtlinien zu Discover verwiesen, die beispielsweise hasserfüllte Inhalte ausschließen. Schwierigkeiten mit Discover sind grundsätzlich nicht neu. In Spanien hatte die Internetzeitung El Diario kürzlich berichtet, dass Fälschungen den Nachrichtenmarkt des Landes überschwemmten, von Seiten, die ihr Geld mit erfundenen Schlagzeilen über den Tod von Prominenten verdienten. In den USA entschuldigte sich Google gerade auf Twitter dafür, Inhalte eines rechtsextremen Portals angezeigt zu haben. Suchmaschinen und hier besonders Google sind schon lange für viele Nachrichtenseiten extrem wichtig. Neben sozialen Netzwerken bringen sie die meisten Seitenbesuche. Viele große Redaktionen haben deshalb Beauftragte, die dafür zuständig sind, dass die eigenen Inhalte gut von Suchmaschinen gefunden werden. Wie genau sich Google Discover auswirkt, hier will sich niemand in die Karten schauen lassen. Zuständige Mitarbeiter von zwei großen Medienhäusern bestätigten dem Deutschlandfunk, der Newsfeed spiele inzwischen eine große Rolle, doch genaue Zahlen wollen sie nicht nennen. Nur so viel könne er sagen, erklärte Valentin Plätzer von Boda Forward, das unter anderem für Focus digitale Strategien entwickelt.
Der Traffic, der über diese Quelle auf unsere Artikel kommt, ist auf jeden Fall so groß, dass wir das im Blick behalten.
Dass die eigenen Inhalte neben denen des extrem rechten Randes angezeigt würden, sehe er aber kritisch, so Plätzer weiter. Das Problem mit Inhalten, die Nutzerinnen und Nutzern nur auf Grundlage von Algorithmen angeboten werden, sei nicht neu, sagt Tobias Keber, Professor für Medienrecht und Medienpolitik in Stuttgart. Er findet, Plattformen wie Google, YouTube und Facebook müssten von sich selbst heraus verantwortlicher umgehen mit bestimmten Inhalten.
Ich meine, in einer idealen Welt würden sie eben journalistisch-redaktionell auswählen. Das tun sie natürlich nicht, weil das würde Geld kosten und dazu müsste man ja Menschen einstellen, die das tun.
Stattdessen trügen die Konzerne mit ihren Algorithmen dazu bei, dass Echokammern entstehen, sogenannte Filterbubbles, in denen eigene Perspektiven bestätigt werden und keine neuen hinzukommen.
Und wie sich das auswirkt auf eine Gesellschaft und am Ende des Tages auch auf die Demokratie, das werden wir sehen.
Medienwissenschaftler Keber hofft, dass der für Anfang März anvisierte Start des neuen Medienstaatsvertrags Besserungen bringt. Medienintermediäre wie Google seien dann angehalten, ihre Algorithmen transparenter zu machen.
Wenn die das nicht ordentlich machen, dann kann man da gegebenenfalls Bußgelder aussprechen.
Doch ob das dann auch so funktioniere, sei natürlich noch fraglich.
Rechte Echokammern auf dem Smartphone. Michael Borgers berichtete, ist ein wunderbarer Auslandsaufenthaltsnebeneffekt, wenn man nicht gerade nur im Hotel hockt, sondern auch mit den Einheimischen in Kontakt kommt, nämlich minimalen Einblick in deren Leben und deren Weltsicht zu bekommen und ein Gefühl zu entwickeln, wie es anderen gehen könnte und welche Sicht sie auf ein bestimmtes Thema haben. Dieser internationale Perspektivwechsel kann auch für Journalistinnen und Journalisten sehr erhellend sein. Er kann dafür sorgen, dass Ängste und Vorurteile abgebaut werden. Und er kann dafür sorgen, dass die Perspektive des jeweils anderen auch zu einer differenzierteren und empathischen Berichterstattung führt. Ein journalistisches Kooperationsprojekt in Griechenland hat genau diese Perspektiverweiterung zum Ziel. Griechisch-albanisch-mazedonisches Austauschprogramm. Florian Schmitz hat die Workshop-Teilnehmerinnen getroffen.
So, it's my first time here in Pristina, in Kosovo in general.
Nice. How do you find it?
Wenn Evterpi Musakiti aus Griechenland und Lorinka Dio aus Albanien miteinander reden, merkt man nicht, dass die politische Situation zwischen ihren beiden Heimatländern angespannt ist. Der herzliche Umgang unter den jungen Leuten bleibt die Ausnahme. Nationalstolz und nicht überwundene Konflikte haben tiefe Gräben geschaffen, überall auf dem Balkan.
They find it interesting because people in Greece don't travel to Kosovo.
Zusammen mit 19 weiteren Nachwuchsjournalisten sind die beiden nach Pristina zur Abschlusskonferenz des Balkan Boosters gereist, einem Projekt der Deutschen Welle für junge Medienschaffenden aus Südosteuropa, die in internationalen Teams Videoreportagen mit dem Handy produzieren. Themenschwerpunkt: Umwelt. Für Musakiti eine Chance, die eigene Welt mit neuen Augen zu sehen.
We report about environment.
Wenn wir als Journalisten gemeinsam über Umweltthemen berichten und vor Ort recherchieren, uns mit den Menschen und ihren Problemen auseinandersetzen, dann können wir neue Perspektiven und Lösungsansätze vermitteln. Wir können zeigen, was man in Nordmazedonien und was man in Griechenland tut, um Probleme zu lösen, die uns alle angehen. Wir müssen gute Beispiele zeigen.
To give the good examples also.
Hello, we're back on track, but now we've moved away from the touristic part of the village to face the problems. FTFP, can you tell everyone where we are?
Mit ihren Kollegen Peter Dogov aus Nordmazedonien und Lorinka Dio hatte sie eine Woche lang am Prespasee recherchiert. Durch diesen verlaufen die Grenzen ihrer drei Länder, Griechenland, Albanien und Nordmazedonien. Alle Menschen, die am See leben, haben mit denselben Problemen zu kämpfen, erklärt Musakiti. Doch gerade zwischen Mazedoniern und Griechen bleibt die Situation gespannt, auch nachdem beide Länder ihren 30 Jahre dauernden Namensstreit offiziell beigelegt haben. In den sozialen Medien beschimpfte man Musakiti und Dogo für ihre Zusammenarbeit als Verräter. Sowohl in Griechenland als auch in Nordmazedonien sei man mit Nationalismus groß geworden, erklärt der Fernsehjournalist aus Skopje. Doch er will in die Zukunft schauen.
Wir haben gezeigt, wie man zusammenarbeiten kann. Es gibt kein besseres Werkzeug als den Journalismus, um Menschen zu vereinen. Wir müssen der alten Generation beweisen, dass es auch anders geht. Wir leben im 21. Jahrhundert.
We should be living in the 21st century.
Dort aber ist die Politik in Südosteuropa noch nicht angekommen. Korruption und Günstlingswirtschaft beherrschen das Leben. Lorinka Dio aus Tirana sieht dabei auch die Verantwortung der Medien. Zu eng seien diese mit der Politik verflochten, einziger Lichtblick das Internet. Doch auch dort kommt es zu Übergriffen von Seiten des Staates.
In Albanien haben wir einen Ministerpräsidenten, der seinen eigenen Fernsehsender besitzt. Die Regierung verabschiedet Gesetze, um auch im Internet mehr Kontrolle auszuüben. Man versucht nicht einfach, kritische Journalisten zum Schweigen zu bringen. Sie wollen die Medien jetzt obsolet machen, indem sie über sich selbst berichten. Dieses Problem geht uns alle im Balkan an. Wir müssen Netzwerke schaffen und zusammenarbeiten.
Für Adelheid Falke von der Deutschen Welle liegt genau hier die Essenz des Balkan-Boosters. Sie weiß, gerade die junge Generation will die alten Konflikte hinter sich lassen, gemeinsam neue Wege gehen und sich Gehör verschaffen.
Wir sehen, dass es auf der individuellen menschlichen Ebene, dass das funktioniert, aber wir erleben das auch in unseren Projekten, die Authentizität, die wir dadurch erreichen, dass die jungen Leute selber die Geschichte erzählen, wieder ganz viele Reaktionen auslöst. Deshalb ist es einfach extrem wichtig, in solchen angespannten zwischenstaatlichen oder interethnischen Konflikten gerade solche Tandems, solche Teams zu bilden, um einfach zu zeigen, es geht auch anders. Es ist auch möglich, dass wir ganz normal miteinander umgehen.
Perspektiverweiterung für Nachwuchsjournalisten. Florian Schmitz berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Stefanie Gollasch, ich bin die Chefredakteurin der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und wir titeln zu morgen mit unserem Aufmacher mit einem Thema, das sicherlich nirgendwo fehlen wird zu morgen, und zwar geht es ums Coronavirus. Die Schlagzeile lautet: Wegen Coronavirus erste Absagen für Klassenfahrten. Es ist so, dass wir im Moment von zwei Schulen wissen, die Klassenfahrten einmal nach Österreich und einmal nach Italien planen. Die nach Italien, nach Montefiascone gehen soll, das ist nördlich von Rom, hängt zusammen mit einem Schüleraustausch. Die Schüler aus Wolfsburg sollen im Mai dorthin fahren. Bereits im April sollen aber italienische Gastschüler nach Wolfsburg kommen. Und da haben jetzt die ersten Familien schon hier in Wolfsburg gesagt, sie möchten lieber keine Schüler aufnehmen, weil sie Angst vor Ansteckung mit dem Virus haben.
Und das war's von Medias Res. Gleich die Nachrichten mit den aktuellen dritter Wahlgang-Entwicklungen im Thüringer Landtag. Danach der Büchermarkt mit Gisa Funk. Natürlich Medias Res morgen wieder hier im Deutschlandfunk um 15:35 Uhr. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.